Wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde heute Nachmittag. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das ist das Wort aus Psalm 66, 20. Für diesen Sonntag das Wort, für den Sonntag Rogate und auch das Wort für diese Woche. Rogate heißt betet. Und mit diesem Wort möchte ich Sie grüßen am Beginn unserer Stunde. Dann beten wir. Und wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Herr, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir es in jeder Situation dürfen, dass wir wissen, dass du hörst und dass dir unser Reden mit dir wichtig ist. Und wir danken dir auch, dass wir hören dürfen, weil du geredet hast. Danke, dass wir dein Wort und deine Worte haben, auch jetzt in dieser Stunde. Und nun hilf du, Herr, beim Reden und beim Hören. Leg deinen Segen darauf. Danke, Herr, dass du dir ganz gewiss vorgenommen hast, uns in dieser Stunde zu beschenken, so wie nur du beschenken kannst. Danke. Amen. Herr mit dem schönen Leben. Herr mit dem schönen Leben. Da habe ich zweimal hingeschaut, ob ich recht gelesen habe. Wo habe ich diesen Satz entdeckt? Im Kartenständer eines Schreibwarengeschäftes ist er mir aufgefallen. Und da stand tatsächlich Herr mit dem schönen Leben. Das hört sich so an, als würde jemand sagen, ich habe ein Recht darauf. Ein schönes Leben steht mir zu. Herr damit. Ein schönes Leben, das ist ja dann auch ein leichtes Leben, ohne Probleme, ein Leben ohne Lasten. Her damit. Ich freue mich mit jedem Menschen, der sagen kann, ich habe ein schönes Leben. Nichts trübt die Schönheit meines Lebens. Wenn jemand unter uns das von ganzem Herzen sagen kann, dann freue ich mich mit ihm und gönne es ihm von Herzen und nehme an, dass er es an der Dankbarkeit auch nicht fehlen lässt. Aber wissen Sie was? Ich bezweifle, dass es das gibt. Schöne Zeiten, ungetrübte Zeiten, die kann es wohl geben in jedem Leben. Und das ist auch gut so und wichtig. Aber das ganze Leben nur schön, frei von Not und Leid, frei von Lasten. In meiner vorausgegangenen Bibelstunde habe ich begonnen mit dem Thema Lastenträger in der Bibel. Da ging es um David, der unter der Last der Schuld gelitten hat. Bei dem Mann, um den es heute geht, hat man als erstes den Eindruck, dass er ein schönes Leben hatte. Ich lese gleich die Beschreibung seiner Lebensumstände in den ersten Versen des Buches. Übrigens, das biblische Buch, das von ihm berichtet, beginnt anders als andere biblische Bücher. Wir finden hier keine Beschreibung des Wohnortes. Wir finden auch keinen Stammbaum. Da beginnt es gleich richtig. Manche haben dann aus dem, was da fehlt, den Schluss gezogen, dass dieses Buch eine religiöse Dichtung sei. Aber Hiob hat wirklich gelebt. Und wie? Und wann? Wahrscheinlich war er ein Zeitgenosse Abrahams. Aber sonst weiß man eben nicht viel. Jetzt lese ich aus Hiob 1 die ersten drei Verse. Es war aber ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. Und er besaß 4000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Das hört sich doch gut an, oder nicht? Reicher als alle, die in jener Gegend wohnten, war der Hiob. Da könnte man nun sagen, war das der Lohn für Hiob, weil er so fromm war? Rechtschaffen? Gottesfürchtig? Mit dem Bösen wollte er nichts zu tun haben? Sein Lebenswandel war untadelig, so heißt es in der Übersetzung Neues Leben. Hat Gott ihn dafür belohnt mit dem großen Reichtum? Belohnt auch mit dieser Familie? Nein, das war nicht Gottes Belohnung. Das war viel Güte Gottes. Und in der großen Familie war ein harmonisches Miteinander. Auch das ist ein Reichtum. Das werden die bestätigen, die es schmerzlich vermissen und vielleicht schon in der Kindheit vermisst haben. Das schöne Miteinander in dieser Familie des Hiob wird deutlich in den Versen 4 und 5. Und seine Söhne gingen hin und machten ein Festmahl, ein jeder in seinem Haus an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und wenn die Tage des Mahles um waren, dann sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich früh am Morgen auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem Herzen. Und so tat Hiob alle Zeit. Hiob war eine priesterliche Gestalt, denn das ist priesterliches Verhalten, für andere so vor Gott einstehen. Wie schön, wenn das ein Vater für seine Kinder tut. Nun habe ich eine erste Überschrift über einen ersten Teil. Fromm und auf der Höhe. Fromm und auf der Höhe. Hiob war ein Mann, der mit Gott lebte, ein wahrhaft frommer Mann und ein reich gesegneter Mann. Er war auf der Höhe. Es ging ihm sehr gut. Sie kennen diese Redensart vielleicht. Wir sagen es manchmal, wir hören es manchmal. Ich bin zurzeit nicht so auf der Höhe. Damit ist dann vielleicht der derzeitige Gesundheitszustand gemeint. Seltener oder nie wird es gesagt, wenn man vom geistlichen Leben redet. Aber da gibt es das ja auch. Wie ist es, wenn ein Mensch in seinem geistlichen Leben auf der Höhe ist? Auf der Höhe sein im Leben als Christ, so habe ich mir dann überlegt, das heißt, ganz nahe mit dem Herrn leben, sich an ihm freuen, wirklich mit ihm leben und im Frieden sein durch die Übereinstimmung mit ihm und durch die Geborgenheit bei ihm, auf der Höhe. Da freut mich immer wieder ein Satz, den die Frau Emmy Busch über ihr Leben mit Jesus einmal sagte. Und da wird es so deutlich, wie sie mit diesem Herrn gelebt hat. Sie sagt nämlich, ich kann keinen Pfannkuchen mehr backen ohne den Heiland. Das heißt nicht, dass sie es nicht mehr gewusst hat, wie es geht, sondern sie will damit sagen, alles tue ich mit ihm zusammen. Leben mit ihm und gar nicht mehr ohne ihn leben wollen und können. Das würde ich sagen, dann ist ein Christ auf der Höhe, geistlich gesehen. Nun, wenn es uns von unseren Umständen her gut geht, besteht jedoch eine Gefahr. Ich denke, Sie kennen sie. Wir brauchen unseren Herrn dann weniger als in anderen Zeiten. Wenn es uns so gut geht, im Äußeren, gesundheitlich, und was man da alles aufzählen könnte. Und da habe ich mir überlegt, wie können wir die guten Zeiten nützen, dass sie uns nicht zur Gefahr werden. Und eine junge Frau sagte es so, es geht mir so gut zur Zeit, da will ich Vertrauen üben für andere Zeiten. Also sie wusste, es wird nicht immer vielleicht so bleiben, wie es mir jetzt gerade geht, können auch wieder andere Zeiten kommen. Und da will ich jetzt Vertrauen einüben. Dass es eingeübt ist in den Zeiten, die auch kommen können. Aber wie kann man in guten Zeiten Vertrauen einüben? Was gibt es da für Übungsfelder? Viele gibt es. Und es geht einfach darum, mit diesem Herrn alles erleben, alles besprechen. Und das wird ihm ja gar nie zu viel. Also so können wir in guten Zeiten Vertrauen einüben, mit ihm leben. mit ihm reden, mit ihm rechnen, ihn reden lassen. Einüben in den verschiedensten Situationen, was Pfarrer Heiko Grimmer in einem Buchtitel so ausgedrückt hat, per Du mit Gott. Es darf zwischen dem lebendigen Gott und mir und dem lebendigen Gott und Ihnen per Du gehen. Ich weiß wohl, dass keiner von Ihnen Sie sagt zu unserem Herrn oder zu Herrn Jesus. Das meine ich nicht, aber wissen Sie, was gemeint ist mit dem per Du? Ganz vertraut, ganz offen. Heute sagt mir sehr oft Du, schneller als früher. Das ist dann vielleicht nicht immer diese Beziehung, aber mit unserem Herrn dürfen wir diese Beziehung haben. Per Du, ganz vertraut, so dazugehörend, so geborgen. Er bleibt immer der Herr. Nie wird er der Kumpel. Er bleibt der Herr. Und doch ist er gleichzeitig auch der Vater, der gute Hirte, der Heiland. Und wenn wir das in leichteren Zeiten einüben, so leben, dass es eingeübt ist in den schweren, die vielleicht kommen. Das war jetzt ein sehr kurzer erster Teil unter der Überschrift »Ein frommer Mann auf der Höhe«. Und ein zweiter Teil, und Sie können sich schon denken, was jetzt kommt, Sie kennen das Buch Hiob. Ein zweiter Teil steht unter der Überschrift »Fromm und trotzdem in der Tiefe«. Da lese ich jetzt die Verse 13 bis 19. Und Sie merken, ich lasse jetzt einen Abschnitt aus, der kommt aber danach. Ich lese die Verse 13 bis 19 aus dem ersten Kapitel im Buch Hiob. Also die Überschrift, ich sage es nochmal, weil das jetzt ganz viel damit zu tun hat, fromm und trotzdem in der Tiefe. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Und während der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Und als der noch redete, kam einer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses, da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, dass ich es dir ansagte. Es war vorbei. Es war vorbei mit Hiobs Reichtum, vorbei mit der Familie. Ein Bote nach dem anderen war mit einer Hiobsbotschaft gekommen. Raubüberfälle, Blitzschlag, und alle 10 Kinder waren umgekommen. Vorbei das schöne Leben. Es war von der Höhe in die Tiefe gegangen. Hiob konnte nicht wissen, warum das Schreckliche geschehen ist. Wir wissen mehr darüber, weil es aufgeschrieben ist im Buch Hiob. Und da lese ich nun den Abschnitt, den ich vorher ausgelassen habe und der uns jetzt erklärt, warum das geschehen ist. Ich lese die Verse 6 bis 12. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Und der Herr sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und der Herr sprach zum Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus, alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet
und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus vor dem Herrn. Wir dürfen hier einen Blick in den himmlischen Thronsaal werfen. Da erschien einer vor dem lebendigen Gott, der den Hiob gehasst hat. Satan liebt keinen Menschen, aber die Frommen hasst er am allermeisten. Aber darf er mit ihnen tun, was er will? Das Nein finden wir in diesem Text. Der Satan hat Zutritt zum Himmel, aber er muss Rechenschaft ablegen vor dem lebendigen Gott und sein Tun steht unter Gottes Herrschaft. Und er fragt ihn, ob er Acht gehabt hat auf seinen Knecht Hiob. Und dann wird deutlich, dass Gott und der Satan sehr verschieden urteilen über Hiob. Gott sagt, es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Und was sagt Satan über Hiob? Schuldig ist er. Und was wirft er ihm vor? Hiob ist ja nur so fromm, weil es ihm so gut geht. Du segnest ihn ja so reich. Gott, die Menschen suchen dich nicht aus Liebe zu dir, sondern aus purer Eigenliebe. Denn sie profitieren von der Beziehung zu Gott. Das ist ein harter Vorwurf. Und Gott lässt es nicht so stehen. Satan soll merken, dass es bei Hiob nicht so ist. Gott wird es ihm beweisen. Nein, Hiob wird es beweisen, obwohl er ja keine Ahnung hat von dem, was da im Himmel vor sich gegangen ist. An Hiob soll der Feind sehen, dass es ein Festhalten gibt an Gott und eine Anbetung Gottes aus der Tiefe, aus der tiefsten Tiefe. Welch ein Vertrauen hat Gott hier zu Hiob? Er gibt ihn ganz in die Hand Satans und Hiob verliert alles, was er hat. Ich habe es eben gelesen. Ein Ausleger sagt dazu, die Heerscharen des Himmels und der Hölle haben jetzt erwartungsvoll beobachtet, wie Hiob nun auf den Verlust seiner Kinder und seines Reichtums reagiert. Und wie hat er reagiert? Hat er gesagt, diesen Gott kann ich nicht mehr anbeten, der so etwas zulässt? Nein. Was hat er gesagt? Da lese ich die letzten drei Verse im ersten Kapitel. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt, Zeichen der tiefen Trauer, und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und nun ist hier kein Punkt, sondern es kommt noch ein Satz. Der Name des Herrn sei gelobt. Und in diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Ein wunderbares Glaubensbekenntnis, das Hiob hier ausspricht. Hiob bleibt ein frommer Mann, auch in der Tiefe. Man kann in solch einer Lage ja vielleicht noch sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's nun genommen. Aber dass er dann auch noch sagt, der Name des Herrn sei gelobt und das Lob aus der Tiefe, aus solch einer Tiefe, ist für Gott sehr kostbar. Der Name des Herrn sei gelobt. Und ich habe mir gedacht, das war ein Dennoch-Lob. Und ein Dennoch-Lob ist immer auch ein Darum-Lob. Also ich lobe meinen Gott auch jetzt, obwohl ich es jetzt ganz schwer habe und nichts mehr verstehen kann. Ich lobe ihn dennoch und ich lobe ihn darum, weil ich weiß, dass er sich nicht verändert. Ich kann jetzt gar nichts sehen von seiner Güte und Barmherzigkeit, gar nichts. Aber er bleibt derselbe. Ich zweifle nicht daran. In der Tiefe ist ganz entscheidend, was für ein Gottesbild wir haben. Hiob hat nun sehr getrauert. Es war unendlich schwer. Aber er gab seinen Glauben nicht auf. Satan hat nicht recht gehabt. Wir hören auch nicht die Frage, warum. Kommt dann später noch, aber hier nicht. Sie wäre so verständlich gewesen. Hiob hat also nicht getan, was der Satan gehofft hat. Der wird sich sehr geärgert haben. Und er hat oft Grund, sich zu ärgern über die Frommen. Aber ich glaube, manchmal findet er auch Grund, sich zu freuen, wenn er bei uns Recht gehabt hat. Manches Mal gelingt ihm etwas, auch bei uns, oder nicht? Aber nun gibt es nach Kapitel 1 im Buch Hiob das zweite Kapitel. Und die Prüfung wurde noch schwerer. Es ging noch mehr in die Tiefe. Hiob hat bestimmt gedacht, ich halte fest an meinem Gott, aber was er jetzt zugelassen hat, das reicht. Herr, es ist genug, aber Gottes Gedanken waren anders. Gott hat ja nicht mit Hiob darüber geredet. Er hat ihm nichts erklärt. Und das ist manches Mal die große Anfechtung, auch in unseren Tiefen, auch in unseren Nöten. Es gibt keine Erklärung. Gott erklärt nicht, warum er so handelt, wie er handelt. Satan hat nicht aufgegeben. Er kehrte zum Thron Gottes zurück, um Hiob noch einmal anzuklagen. Er war nicht der Meinung, es ist genug. Gott hat wieder die Rede auf Hiob gebracht. Und da lese ich nun aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, aber schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf den Scheitel. Und Hiob nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Solange Hiob gesund ist und Kraft hat, kann er ja wieder neu beginnen, nach den großen Verlusten, die er erlebt hat. Aber wenn sein Leib angetastet wird, seine Gesundheit, dann wird ja wohl keine Anbetung mehr sein. Dann wird er Gott absagen. Da war der Feind sich ganz sicher. Und Gott gibt Hiob wieder in seine Hand. Aber wissen Sie was? An dieser Stelle habe ich gedacht, ich muss da etwas einfügen. Etwas, was uns vielleicht gar nicht so leicht ist, das jetzt nun alles zu hören. Und zwar fragt sich vielleicht mancher, ob immer der Satan beteiligt ist, wenn Gott unseren Glauben prüft. Er prüft ja auch uns auf mancherlei Weise. Ob immer der Satan beteiligt ist. Und da möchte ich ein ganz klares Nein sagen. Gott ist der Herr. Er braucht den Satan nicht für die Führung unseres Lebens, meines Lebens, ihres Lebens. Er lässt Schweres zu und hat immer die Absicht zu segnen. Er lässt es zu aus Liebe. Das ist dann das ganz andere Motiv, als der Satan hier bei Hiob hatte. Gott gibt Hiob wieder in die Hand des Satan und wird die Last noch viel schwerer. Satan schlägt unbarmherzig zu. Barmherzigkeit kennt er nicht. Was für eine Krankheit das war, die Hiob nun geplagt hat, wir wissen es nicht. Die Symptome waren schrecklich. Bisher war er ein angesehener und auch führender Bürger der Stadt. Das kann man aus den späteren Kapiteln entnehmen. Nun zog er sich zurück, auch deshalb, weil sein Anblick abstoßend, schrecklich war. Das Einzige, was ihm geblieben ist, seine Frau und seine Freunde. Aber auch sie wandten sich gegen ihn. Da lese ich die Verse 9 und 10 aus diesem zweiten Kapitel. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und in diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Sage Gott ab und stirb. In der Übersetzung Neues Leben heißt es: Willst du noch immer an deiner Frömmigkeit festhalten? Sage dich von Gott los und stirb. Bedenken wir, Hiobs Frau hatte auch 10 Kinder verloren und den ganzen Reichtum. Ihr Mann saß auf der Müllhalde und litt an schrecklichen Krankheiten. Und sie konnte nun scheinbar nicht mehr an Gott glauben. Und sie hat Hiob zu dem geraten, was Satan bei ihm erreichen wollte: Gott absagen. Aber Hiob würde sich nicht gegen Gott auflehnen. Er blieb dabei, Ja zu sagen, auch als das Nein so naheliegend war. Das ist eine Entscheidung, die bei den Frommen, bei uns oft dran ist: die Entscheidung für das Ja. Und jetzt singen wir das Lied unter der Nummer 338. Sag Ja zu Gottes Wegen. In den folgenden Versen im Text wird berichtet, dass die Freunde Hiobs kamen. Und sie erkannten ihn zuerst nicht in seinem Elend. Sie schwiegen lange mit ihm. Und dann wollten sie ihn davon überzeugen, dass sein Leiden nur die Folge von Schuld sein kann. Sehr hilfreich. Sie fanden nicht die rechten Worte für ihren Freund und in den Gesprächen mit ihnen, und diese Gespräche füllen viele Kapitel im Buch, wurde dann Hiobs Not deutlich. Natürlich hat er sehr gelitten und am meisten darunter, dass er nicht verstanden hat, was jetzt geschehen ist und warum es geschehen ist. Er hat seine Not herausgeschrien an manchen Stellen. Er hat sich von Gott geschlagen gesehen und fand keine Antwort auf sein Warum. Das hat die Last noch größer gemacht als das Ertragen müssen der Krankheit und der Verluste. Aber er hat Gott nicht abgesagt. Zum Nein kam es nicht. Die Frage nach dem Warum, sie darf gestellt werden, aber es gibt keine Antwort. Darum ist es gut, nicht lange daran stehen zu bleiben, als müsste es eine Antwort geben. Luther sagt, Gott muss sich nicht rechtfertigen. Er ist es, der alles lenkt, und er will auch durch das Böse Gutes schaffen bei den Seinen. Als Gott der Liebe hat er sich längst offenbart im Gekreuzigten. Darum ist das Dennoch-Vertrauen möglich und das Darum-Vertrauen zu dem, der seine Liebe längst bewiesen hat. Mancher von uns kennt die Tiefen und das Leben mit Lasten. Und mancher ist vielleicht gerade mittendrin, fromm und in der Tiefe. Und wie gut, dass wir gerade in solchen Zeiten einen großen Schatz haben, nämlich wunderbare Gewissheiten. Ich nenne einige und wünsche Ihnen, dass es auch Ihre sind, gerade auch in Zeiten der Tiefe. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass er in unserem Leben am Werk ist und uns umgestalten will. Er will uns Jesus ähnlich machen. Das ist ein Prozess, da ist er am Werk. Und dazu haben wir ihm doch auch einmal unser Ja gegeben, dass er dieses Werk tun darf. Und Gott kann auch einmal die Angriffe des Feindes dazu benutzen. Wir wissen, dass nichts geschieht in unserem Leben, was Gott nicht weiß und nicht will. Darum ist das Dennoch-Vertrauen möglich. Ich fand etwas zu diesem Vertrauen bei meiner Vorbereitung. Da heißt es, Vertrauen, auch wenn die Antwort auf schwere Lebensführungen ausbleibt, das ist geprüfter Glaube. Also dieses Dennoch-Vertrauen, ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Und dann heißt es da weiter, das Dennoch-Vertrauen bedeutet Prüfung bestanden. Also wenn wir das Vertrauen nicht wegwerfen. Und da gibt es dann ein Zertifikat. Und zwar das Zertifikat VÜV. Das heißt Vertrauen über Verstehen. VÜV, Vertrauen über Verstehen, also das Dennoch-Vertrauen. Und da hieß es dann weiter, trocknen wir unsere Tränen, verschließen wir den Fragekasten unserer Lebensrätsel, bis unser Herr einmal ein Fragezeichen nach dem anderen auflösen wird. Eine weitere Gewissheit, als Kinder Gottes müssen wir Krankheit und Leiden aber nie als Strafe Gottes sehen, denn die Strafe für unsere Sünde hat Jesus auf sich genommen. Und wenn Gott diese Dinge zulässt, dann zur Vertiefung der Gemeinschaft mit ihm. Aus Liebe. Ja, aus Liebe. Und wir wissen auch, dass wir in allem Schweren, das in unser Leben kommt oder in unserem Leben ist, vielleicht auch jetzt gerade, auch die Gewissheit haben, die uns niemand nehmen kann und die für uns so zur Hilfe werden kann, wie sie Hiob zur Hilfe geworden ist. Wir lesen ja viele Kapitel lang im Buch Hiob von seinen Klagen und Fragen, von seiner Not. Hiob hat unendlich gelitten unter dem Schweigen Gottes. Aber er sagte Gott nicht ab. Er wusste, dass er ohne Gott nicht leben wollte und auch nicht konnte. Aber Gott ist ihm fast unheimlich geworden in seiner Größe und in seinem Handeln. Und mittendrin ruft er aus, was er ganz gewiss weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob hatte schon eine persönliche Heilsgewissheit. Er weiß es, mitten im Elend, wirklich mittendrin, was ich jetzt erlebe, ist nicht alles. Vom Urtext heißt es, ich weiß, dass mein Auslöser lebt, der das Lösegeld bezahlt hat, der mich herauslöst, mich freikauft aus allem Gebundensein und Schweren. Solch einen Gott hat Hiob. Und solch einen Gott haben wir und wir haben es schriftlich, dass der Sohn Gottes einen hohen Preis bezahlt hat. Und wir werden einmal als seine Losgekauften, als seine Erlösten bei ihm sein. Dieses Ausrufen des Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das, was danach folgt, lese ich jetzt nach der Übersetzung Neues Leben, also Hiob 19, 25 bis 27. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt, was dieses und doch bedeutet in dieser Situation. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Hiob weiß es schon, was wir auch lesen im Wort Gottes. Dann wird Gott abwischen, alle Tränen und Leid und Geschrei und Schmerz wird nicht mehr sein. Und dieser Erlöser wird sich als der Letzte, als der Sieger über dem Staub erheben. Staub, das ist alles Vergängliche. Staub will manches Mal unsere Sicht trüben. Aber Hiob weiß, das wird nicht das Letzte sein, was er jetzt erleidet. Und er hat eine große Sehnsucht nach dem anderen. Und er ist gewiss, ich weiß. Es ist in der Leidenszeit, in unseren Leidenszeiten besonders kostbar, wenn die wichtigsten Fragen geklärt sind, dass wir Antworten haben, eben diese Gewissheiten, die ich jetzt aufgezählt habe, und es gibt sicher noch mehr. Und wir haben, wenn wir diese Gewissheiten haben, haben wir in aller Not und in allem Elend eine Weitsicht, eben durch dieses Wissen, eine Weitsicht, die uns niemand nehmen kann. Und dann gibt es ja noch diese eine Gewissheit, das Wort unseres Herrn gilt auch jetzt, auch in Not und Elend. Ich bin bei dir an jedem Tag, sagt er. Du bist keinen Augenblick allein in deiner Not. in deinem Elend. Hiob hielt fest an seinem Gott, auch wenn er ihn nicht verstanden hat. Das war nun ein umfangreicher zweiter Teil. Es gibt ja noch einen ganz kurzen dritten. Also die erste Überschrift war fromm und auf der Höhe. Das zweite fromm und in der Tiefe. Eine dritte Überschrift über einen ganz kleinen Schlussteil, der Gewinn aus der Tiefe. In Kapitel 31 finden wir dann ein Gespräch zwischen Gott und Hiob. Gott redete aus dem Wettersturm. Aber Hiob bekommt auch jetzt keine Erklärungen, sondern eine Offenbarung Gottes. Gott zeigt ihm seine göttliche Größe. Zum Beispiel stellt er Hiob die Frage: Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Hiob, kannst du meine Schöpfung erklären? Hiob, kannst du meine Schöpfung beaufsichtigen? Hiob, kannst du meine Schöpfung bezwingen? Also, Hiob, kannst du, was ich kann? Erkennst du meine Größe? Und wie antwortet Hiob dem lebendigen Gott? Wir erfahren es in Kapitel 40, 1 bis 5. Ich lese es jetzt nicht, einfach so sage ich es jetzt. Ich sage gar nichts. Das war die Reaktion des Hiob. Ich lege meine Hand auf meinen Mund, hören will ich. Hiob gibt Gott Recht und alle Fragen sind verstummt. Was das heißt in solchem Elend, er war ja noch mitten im Elend, mittendrin. Und in den letzten Kapiteln des Buches, eben Kapitel 40 bis 42, erfahren wir, dass Hiob mit Gott ins Reine kommt. Und das ist für Lastenträger das Allerwichtigste. Nicht aus dem Gespräch mit Gott aussteigen, wenn man ihn nicht mehr versteht. Hiob sagt dann: Ich habe meinen Gott jetzt besser kennengelernt in allem Schweren. Herr, du kannst alles. Und daraus kann neues Vertrauen werden, zu erkennen, was für einen Herrn wir haben, dem nichts unmöglich ist. Hiob sagt: Bisher habe ich von dir nur vom Hören sagen gewusst, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob hat bereut, dass er gemeint hat, Gott müsse ihm sein Handeln erklären. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Nein, er sagt, wie viel er dazugelernt hat, wie viel er gewonnen hat. Trotz allen äußeren Verlusten ist er reicher geworden. Und dann ist auch die Not zu Ende. Das wird uns am Schluss des Buches noch berichtet. Der Herr wandte das Geschick Hiobs und er wurde wunderbar beschenkt. Nach viel Leid und viel Schwerem schenkte der Herr jetzt sehr viel Gutes. Freilich, so geht es nicht immer. Wir wissen es. Manchmal ist das Leid das Letzte und Not und Elend wird manchmal erst beendet beim Sterben. Aber das Gute kommt dann, das Beste. Der Herr macht es ganz verschieden, aber göttlich gut. Also der Segen für Hiob lag nicht darin, dass es ihm dann wieder gut ging. Nein, der größte Segen lag darin, dass er Gott und sich selber viel besser kennenlernte. Er konnte es, wie Josef einmal sagte, auch sagen: Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Wenn wir das erkennen unter unseren Lasten, in der Tiefe, wenn wir ins Staunen kommen über Gottes Segen im Leiden, ist dann nicht Grund zum Danken. Danken für das, sage ich den Ausdruck nochmal, für das schöne Leben. Ich nenne es aber lieber das reiche Leben unter seiner Hand, an seiner Hand. Und für das schönste Leben bereitet er uns hier in diesem Leben vor, in den Höhen, in den Tiefen. Aber ich denke, mehr Vorbereitung geschieht in den Tiefen. Er führt uns an der Hand bis ins Vaterland. So heißt es in der letzten Strophe eines bekannten Liedes. Und jetzt würde ich beten. Danke, lieber Herr. Danke, dass es für uns aufgeschrieben ist in deinem Wort, dass Menschen schon vor uns, lange vor uns, Lasten getragen haben, ins Fragen gekommen sind. Aber danke, dass uns auch das aufgeschrieben ist, dass ein Hiob diesem großen Leiden in dieser tiefsten Tiefe nicht aufgehört hat, dir zu vertrauen. Herr, du siehst uns, du kennst uns, so wie wir hier beieinander sind und wie wir auch hineingehen in eine neue Woche. Du weißt, wer unter uns gerade Lastenträger ist. Die Lasten können so verschieden aussehen. Aber lieber Herr, schenk's immer wieder, ermutige zum dennoch Vertrauen und zum darum Vertrauen. Herr, es ist so viel Grund, am Vertrauen zu bleiben, mit dir zu rechnen, sich von dir durchtragen zu lassen. Lieber Herr, danke, dass du auch für uns ein wunderbares Ziel hast und dass wir dahin unterwegs sind. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir für dein Mitgehen auch in diese kommende Woche. Wir danken dir, Herr, dass du der Lebendige bist, der dem nichts unmöglich ist. Wir beten dich darüber an. Amen.